Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und lieber Herr Kollege Back.
Also ich habe hin und her überlegt, ob ich mal was anderes sagen könnte. Auf jeden Fall bin ich froh, dass alle vor dem Lautsprecher sitzen, ob Männlein oder Weiblein.
Aber nur die, die uns zuhören.
Nee, die davor sitzen.
Ah ja, auch wenn sie nicht hören.
Das genügt heute.
Ne? Ah ja, alles klar. Ja. Ja, wir haben auch dieses Mal wieder etwas in der Sendung, was sicherlich zum Zweifeln anregen wird. Wir haben den Peter Welchring, da kommen wir dann gleich dazu. Und wir haben auch wieder ein Gespräch mit Dagstuhl, einem Wissenschaftler. Und das Thema, kannst du dazu schon was sagen, Wolfgang?
Ja, wir werden nicht nach Dagstuhl schalten, denn das Seminar war ja bereits. Wir werden zur RWTH in Aachen schalten und dort werden wir einen Professor Uwe Naumann befragen. Und zwar geht es dabei um High Performance Computing, um wissenschaftliches Rechnen, um Mathematik quasi. Thema wird nicht ganz so einfach sein.
Unsere Regierung hat sich ja in den letzten Jahren nicht besonders hervorgetan, dadurch, dass sie viel Ahnung von IP hat und viel Fachwissen vereint. Ob das nun die Dame von der Leyen ist oder ob das nun der Dr. Wolfgang Schäuble ist. Mittlerweile stößt auch unsere Bundeskanzlerin, obwohl sie promovierte Diplomphysikerin ist, in das gleiche Horn. Und was jetzt da ruchbar geworden ist, das schlägt fast den Boden aus. Schönen guten Tag, Peter Welchering. Wir wollen darüber sprechen.
Ja, hallo nach Köln. Ja, reden wir über die Handys, über die Krypto-Handys der Bundesregierung.
Aha. Sind die kein Krypto oder ist das kryptisch?
Naja, also im Augenblick gibt es zwar eine Dienstanweisung in der sogenannten Vorschrift für kritische Infrastruktur in Kritis, ist geregelt, welche Anforderungen an die Handys, an die Krypto-Handys für Minister, auch für die Bundeskanzlerin zu stellen sind. Und das Problem ist, T-Systems hat schon seit längerer Zeit ein Gerät in Entwicklung. Das Bundeskanzleramt will das unbedingt beschaffen. Es gab jetzt auch die Einsatzfreigabe vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Allerdings, dieses Krypto-Handy, neu entwickelt, SIMCO 2 heißt das, kann eigentlich nur Mail- und Kalendereinträge verschlüsseln. Die werden über eine getunnelte virtuelle private Verbindung, also über ein VPN, aufgebaut und können dann eben mit der Infrastruktur im Kanzleramt ausgetauscht werden. Wenn darüber telefoniert wird oder wenn darüber gesimst wird, SMS verschickt wird, dann passiert das ohne Verschlüsselung.
Wieso? Das heißt, unsere Kanzlerin telefoniert dann unverschlüsselt. Das ist ja wohl ein Witz, oder?
Also du hast so einen Scanner, ne? So, du darfst es ja haben, sowas.
Ich darf es, ich muss sogar etwas haben.
So, wenn wir nach Berlin fahren und setzen uns da unten ans Wasser da.
Wiederum darf ich nicht, Herr Back.
Am Bundeskanzleramt und hören da mal rein, was sie da machen.
Bisschen zur Technik nochmal.
Also, vielleicht erzählt sie ja was Geheimes über den CC2.
Herr Back. Ja. Komm doch mal zum Thema zurück, Peter. Was steht denn technisch dahinter? Wieso wird denn das Gespräch selbst und die SMS nicht verschlüsselt?
Bei T-Systems hat man bei diesem SIMCO 1 vor einiger Zeit, das Ganze ist auf Windows Mobile Grundlage als Betriebssystem und ein Smartphone von HTC. Ja, so ist das nun mal. Ne? Da hat man lange Zeit experimentiert mit einer Sprachverschlüsselung, die allerdings über Paketverschlüsselung ging. Das heißt, die Sprachdatenpäckchen, die wurden dann verschlüsselt und sollten über das VPN, das aufgebaut wird, dann eben auch weitertransportiert werden. Allerdings ist da der Prozessor dieses Smartphones arg an seine Grenzen gekommen. Man hat das für Mail und für Katalog- und Kalendereinträge jetzt so gelöst, dass man einen separaten Kryptoprozessor auf eine SD-Karte gelegt hat, die wird eingeschoben und dieser Kryptoprozessor sorgt dann für die Zertifizierung, sorgt auch für einen insgesamt 2048 Bit langen Schlüssel, also das ist eine sehr sichere Angelegenheit, aber eben nur für Mail und für eben diese Kalendereinträge. Im Sprachkanal, da gäbe es zwei Möglichkeiten zu verschlüsseln. Zum einen hat ein anderes Unternehmen, nämlich Rode und Schwarz, so ein Headset, das verschlüsseln kann und dann per Bluetooth angeschaltet wird, auf den Markt gebracht. Das kann aber nach der Einsatzfreigabe des BSI bei diesem SIMCO-Handy nicht verwendet werden, denn da steht ganz klar, es darf nur die UMTS-GSM-Schnittstelle freigeschaltet sein, alle anderen Schnittstellen müssen abgeschaltet sein. Also auch kein Bluetooth. Insofern fällt diese Möglichkeit dann weg. Und das Zweite ist eben, es gibt bisher noch kein zugelassenes Plugin, das beispielsweise eine End-to-End- oder Leitungsverschlüsselung für die Sprache vorsieht, also wird Sprache einstweilen bei diesem Handy einfach überhaupt nicht verschlüsselt. Das heißt, natürlich wird verschlüsselt, was im GSM-Bereich verschlüsselt wird. Aber das ist natürlich sehr leicht aufzulösen und zu knacken.
Das heißt, jeder Polizist kann ganz einfach irgendwo anrufen und sagen, hör mal, dringender Tatverdacht, wir müssen da zuhören, und dann könnte er seiner obersten Dienstherrin letztendlich zuhören. Es ist erschreckend. Was wurde denn bisher benutzt von unseren Regierungsmitgliedern? War das auch schon offen abhörbar?
Nee, das war nicht offen abhörbar. Es gibt unterschiedliche Fraktionen. Also beispielsweise das Finanzministerium favorisiert im Augenblick immer noch sehr klar Nokia. Die haben eine Verschlüsselungslösung, allerdings kein sehr stabiler Schlüssel. Also der Schlüssel ist nicht übermäßig lang, ist noch im kleinen dreistelligen Bereich. Es gibt weiterhin Geräte von Rode und Schwarz. Die werden allerdings überwiegend im stationären Bereich verwendet, weil das ISDN-Anschaltgeräte sind. Und die haben einen relativ langen Schlüssel und bieten eine Verschlüsselung, die, nur mit sehr, sehr viel Rechenzeit zu knacken ist.
Rode und Schwarz hört sich dann für mich immer so an, als würde da dann der Schlüssel für diese Verschlüsselung auch bei der Regierung der USA liegen.
Bei allen Geräten.
Ja, das ist ein weiteres Problem, denn bei allen Betriebssystemen, die entwickelt wurde, das ist ja inzwischen zugegeben worden, war die National Security Agency als Berater beteiligt, nämlich sowohl beim OS X als auch bei Windows als auch bei verschiedenen Linux-Derivaten. Und da weiß man eben nicht, was die Berater der NSA da wirklich an, Zugängen mitgenommen haben.
Also bei Linux kann ich sagen, da gab es Aktivitäten im Netz, und das ist ja Open Source, da kann jeder in den Quellcode hineinschauen. Da sind keine Gemeinheiten eingebaut worden, die wären auch aufgefallen. Die anderen Betriebssysteme, das sind ja so geschlossene Systeme, wo wir nicht an die Source heran können, und das ist problematisch.
Aber ja, und genau die nimmt man dann, wenn ich da höre, das HTC, ich habe ja auch so ein HTC-Handy mit Windows Mobile drauf, das ist schon irgendwo perfide, sowas zu nutzen. Warum nimmt man da nicht was anderes?
Was können wir denn unserer Regierung und unserer Bundeskanzlerin raten?
Ja, man könnte beispielsweise raten, macht doch eine vernünftige End-to-End-Verschlüsselung mit beispielsweise durchaus Open-Source-Geräten. Allerdings muss man sagen, das löst das Problem auch nur zum Teil, denn es ist ja auch vor 2 Jahren ruchbar geworden von den Entwicklern des AES-Codes, des AES-Algorithmus. Auch hier gab es Berater der NSA, die sehr genau drauf geguckt haben, was kann denn der AES-Algorithmus wirklich verschlüsseln, wie arbeitet der. Insofern ist auch hier nicht gesagt, dass hier wirklich sichere Verschlüsselung angeboten wird und keine Möglichkeit besteht, eben auch Gespräche, die dann sprachverschlüsselt mit dem AES-Algorithmus arbeiten, zu entschlüsseln.
Dazu kommt natürlich noch, dass die Forscher an der Uni Karlsruhe, die ja letztendlich das DECT-Verfahren aufgedeckt haben, mittlerweile auch an diesem Algorithmus dran sind und sagen, er wird in Kürze auch relativ einfach zu umgehen sein über Datenbanken, in denen Schlüssel letztendlich drinstehen, die dann mehr oder weniger ausprobiert werden.
Ja, gibt es im Augenblick auch schon einige Angebote. Es gibt ja diese Landungsseiten, also diese Dropzones, auf denen Schlüssel gespeichert werden. Und weltweit geht man im Augenblick von 170.000 Dropzones aus. Man weiß im Augenblick schon von mindestens 3 Dropzone-Seiten, die 2 davon stehen in Russland, eine davon in Südamerika, die auch ähnliche Schlüssel anbieten, um solche abgesicherten Telefongespräche, um solche Sprachverschlüsselung wieder zu entschlüsseln.
Sind wir Menschen eigentlich zu blöd, möchte ich mal sagen, eine Verschlüsselung herzustellen, die nicht knackbar ist?
Nö, das ist der alte Wettlauf zwischen krimineller Energie und den Verschlüsselern. Jeder, der einen neuen Algorithmus entwickelt, um etwas zu verschlüsseln, muss eben davon ausgehen, dass es Leute gibt, die das knacken wollen, ob aus persönlichem Interesse, ob aus Engagement, ob aus finanziellem Interesse, will ich mal dahingestellt lassen, aber da haben wir dann eben einfach einen Wettlauf.
Ja, ich empfehle da, so wie wir das letztens auch schon mal gemacht haben, vielleicht im Kanzleramt, da kommen wir allerdings nicht sehr weit, ein schönes Dosentelefonnetz aufzubauen. Denn der Herr Schäuble nicht dran gedacht, dass er da die Vorratsdatenspeicherung macht. Ist man frei davon? Und wer will schon ein Dosentelefon abhören?
Peter, mal so ganz unter uns, das, was der Kollege da gerade erzählt. Ich habe dieses Dosentelefon mal in der Fernsehsendung vorgestellt und bekam daraufhin eine Bauanleitung. Da hat jemand mit einem kleinen Laser da drauf gestrahlt und die Reflexion dann umgewandelt, und er konnte dieses Dosentelefon abhören. Also Herr Back, deine Idee ist zwar lustig, aber die verschieben wir auf den 1. April.
Aber wir können da vielleicht sagen, dass die Frau Merkel, die spricht doch gut Russisch, dass man da vielleicht Russisch schon mal als erstes da schon mal eine Verschlüsselung hat.
Naja, also da gibt es ja wahrscheinlich Leute, die das sehr interessiert
sind. Wahrscheinlich machen die das doch.
Peter, ich kann eigentlich nur hoffen, dass vielleicht jemand aus der Regierung uns wirklich zuhört und dass die Leute mal angestoßen werden, nachzudenken, was sie eigentlich für einen Quatsch machen und wie unverantwortlich dann bei Einsatz einer solchen Technik mit uns, mit unserem Staat, mit Wissen aus unserem Staat umgegangen wird. Aber eine richtige Lösung, die sehen wir alle zusammen jetzt nicht.
Und die sollten vielleicht
noch... Nee, auch jetzt nicht so negativ, ne? Ich bin ganz froh, dass unsere Kanzlerin da so transparent ist und sagt, das sind für zwar ein schönes Handy, auch wenn es nicht sprachverschlüsselt, endlich mal Transparenz in der Regierung.
Und vielleicht machen die das dann auch in Berlin mal so, wenn sie einen Professor Fitzmann einladen, der da Auskunft geben soll, was ist denn sicher, was ist nicht sicher, den mal länger als 50 Sekunden reden zu lassen, denn das hat er uns erzählt, er war in Berlin, durfte 50 Sekunden reden über die Probleme der Sicherheit, der Datensicherheit, und dann haben sie ihn wieder nach Hause geschickt. Vielleicht behalten sie ihn dann vielleicht doch mal 50 Minuten da.
Das wäre mit Sicherheit ein guter Ansatz, und wenn sie nicht mehr so viel blödsinnige Vorschläge oder hinterherlaufen würden, diesen blödsinnigen Vorschlägen, die sie gemacht kriegen, mit Abschalten von Internetseiten und Ähnlichem und mehr Energie auf wirklich vernünftige Dinge legen, dann würde ich das sehr begrüßen.
Tschüss nach Stuttgart.
Ja, tschüss nach Köln.
Wir waren jetzt in letzter Zeit ein bisschen enthaltsam mit Darkstuhl, mit dieser Schmiede für Seminare. Wir greifen jetzt zurück auf ein Seminar, was am 1. Februar bis zum 6. Februar 2009 stattfand. Englisch ausgesprochen heißt das Combinatorial Scientific Computing. Wir werden uns das gleich übersetzen lassen, was das Einzelne eigentlich so bedeutet. Und Professor Uwe Naumann von der RWTH in Aachen ist unser Gesprächspartner. Wir sind verbunden mit Aachen. Guten Tag.
Guten Tag.
Combinatorial Scientific Computing. So, das könnten Sie jetzt vielleicht mal ins Deutsche übersetzen.
Ja, Combinatorial Scientific Computing steht für kombinatorisches wissenschaftliches Rechnen, wie man sich das denken konnte. Worum es im Prinzip geht in diesem Gebiet, ist die Behandlung kombinatorischer Probleme in der numerischen Simulation und Optimierung.
Das ist aber zwar in Deutsch, aber immer noch nicht so ganz
klar. Genau, das beschreibt sozusagen, in welche Richtung die Reise gehen soll. Wenn man das genauer machen will, dann muss man wahrscheinlich die Begriffe ein bisschen separat definieren. Also vielleicht, wenn man damit anfängt, was ist ein kombinatorisches Problem? Ein klassisches kombinatorisches Problem, was vielleicht jedem schon mal untergekommen ist, ist das sogenannte Rundreiseproblem. Oder auch das Problem des Handelsreisenden.
Das Traveling, Traveling Salesman.
Wo es darum geht, dass man eine Anzahl von Städten hat, die zwischeneinander paarweise Distanzen haben und der Handelsreisende sozusagen alle Städte besuchen will und aber insgesamt den kürzesten Weg zurücklegen.
Hat man das eigentlich gelöst? Das war doch lange Zeit mal unlösbar.
Das ist nach wie vor eines der bewiesenen NP-vollständigen Probleme, was so viel heißt wie, es existiert kein effizienter Algorithmus, der dieses Problem exakt löst. Das heißt, alles, was man machen kann... In endlicher Zeit schon, in polynomialer Zeit, ist sozusagen der Ausdruck. Aber das Problem ist, dass man eigentlich nicht viel mehr Chancen hat, als sozusagen alle Möglichkeiten auszuprobieren. Ja, also es gibt bessere Algorithmen als diesen, aber die sind alle im Prinzip ineffizient in dem Sinne, dass es unheimlich lange dauert.
Sie sagten auch vorhin im Vorgespräch ein Beispiel, wenn ich wissen will, wie die Veränderung der Temperatur innerhalb der Ostsee ist, in den nächsten 10 Jahren, dann muss ich auch irgendwie ganz klein anfangen. Du musst ganz kleine Punkte suchen, ganz endliche Punkte suchen und die dann zusammenrechnen.
Ja, vollkommen richtig, genau. Also was bei solchen Problemen typischerweise halt gemacht wird, ist, um die mit Rechnern, mit Computern lösen zu können, muss man diskretisieren. Computer sind sehr gut mit der Auswertung von Problemen auf diskreten Punkten. Was Computer nicht so gut können, ist so das Kontinuum abzudecken. Das heißt, man muss sich diskrete Punkte in der Ostsee suchen und dann diverse Probleme an diesen diskreten Punkten lösen. Das Problem ist natürlich, dass wenn man diskrete Punkte nimmt, dann überspringt man unendlich viele. Man lässt die weg. Ja, man sucht sich aus den unendlich vielen Punkten eine endliche Anzahl raus. Das bedeutet, unendlich viele bleiben auch noch übrig. und versucht dann das Problem darauf zu lösen. Um physikalisch einigermaßen relevant zu werden, müssen das immer noch unheimlich viele Punkte sein, so dass man also, wenn man eine numerische Simulation dessen durchführen will und physikalisch relevant sein, dass man auf Hochleistungsrechner gehen muss, auf Parallelrechner.
Das ist also im Grunde genommen so etwas wie ein Netz, was man darüber legt, wo man die Maschen dann möglichst klein halten muss, aber nicht so klein machen muss, damit man das Problem zeitlich überhaupt noch lösen kann.
Vollkommen richtig, ganz genau. Und die Frage halt, wie klein man das macht, da ist einerseits die Frage mit der zeitlichen Lösbarkeit. Andererseits natürlich die Frage numerischer Effekte auf Computern, weil Computer ja auch nicht beliebig kleine Zahlen darstellen können, sondern endliche Genauigkeit haben.
Klingt aber so, dass Sie kein Pentium da stehen haben.
Oder? Wir haben auch Pentium hier stehen, ja. Also gut, Pentium
aber als Cluster dann,
Nachfolger.
Ja. Als Cluster, schätze ich dann.
Mit Sicherheit als Cluster, genau, ja. Beziehungsweise als Frontend-Maschine zum Zugriff auf größere Rechner. Die relevanten numerischen Simulationsprobleme werden heutzutage eigentlich alle auf Großrechnern simuliert. Schon aus der Tatsache, dass man, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man heutzutage die Entwicklung, was weiß ich, der Oberflächentemperatur des Nordatlantik über einen gewissen Zeitraum simulieren will, dass das also mit einer physikalisch relevanten Auflösung ganz schnell mal 2 Wochen auf dem schnellsten Rechner, den man zur Verfügung hat, weltweit.
Ich würde damit zum Thermometer da rumfahren und das überall reinstecken da und dann messen. Und
ja, das Problem ist, wenn Sie können das Thermometer nicht überall reinstecken.
Ach so, ja.
Ja, das ist das Problem. Das wird auch gemacht. Man steckt natürlich auch Thermometer rein und vergleicht dann das, was die Simulation einem sagt, mit dem, was man wirklich gemessen hat, um dann idealerweise das Modell bzw. die Parametrisierung dann der Simulation zu verbessern.
Wo ist denn jetzt das Besondere an dem, was Sie tun? Denn wenn ich mir vorstelle, eine solche Rechnung könnte ich ja mit jedem beliebigen Rechner machen. Wenn ich ein Gitternetz darüber lege und die Punkte berechne, dann kann ich die schön langsam in Ruhe nacheinander berechnen. Aber da Sie ja mit Ihrem Schlagwort Kombinatorik arbeiten, denke ich, dass Sie hier nicht nur die Kombinatorik anwenden, sondern auch die Probleme parallelisieren, damit Sie möglichst schnell hinkommen und wahrscheinlich auch optimierte Rechenverfahren anwenden. Wie sieht so etwas aus?
Ja, vollkommen richtig. Also die Sachen spielen sozusagen oder haben gegenseitig Einfluss aufeinander. Also die numerische Simulationsprobleme hoher Dimensionen, über die es eigentlich im Normalfall immer geht, können eigentlich sequenziell nicht mehr gelöst werden. Nicht in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Das heißt, es muss parallelisiert werden. Wenn man parallelisieren möchte, wenn man effizient parallelisieren möchte, das heißt, man will die Rechentechnik, die einem zur Verfügung steht, auch ausnutzen, dann läuft man ganz schnell in kombinatorische Probleme rein, die sich so äußern, dass man zum Beispiel, wenn man sich so einen diskretisierten Ozean anschaut, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass die Oberflächentemperatur, was weiß ich, in der Nähe von Südafrika nicht allzu viel damit zu tun hat, was vielleicht kurz vor New York passiert. Das heißt, das kann man wahrscheinlich parallel rechnen. Und solche Zerlegungen des Gebietes, für welches man sich interessiert, auf eine Art und Weise, dass man die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Rechnungen minimiert, das ist auch wieder ein kombinatorisches Problem. Und es geht dabei nicht wirklich darum zu sagen, ich bin jetzt mal 10 Minuten schneller auf meinem Hochleistungsrechner, sondern die Frage steht eigentlich, kostet mich eine numerische Simulation 2 Wochen oder 10 Jahre? Also es geht um solche Größenordnungen, wobei teilweise 10 Jahre noch vielleicht tief gestapelt ist. Also es geht eigentlich um Anwendbarkeit, um Durchführbarkeit diverser numerischer Algorithmen auf Hochleistungsrechnern. Um das sicherzustellen, muss man im Prinzip die letzte Maschinerie algorithmisch darauf anwenden.
Nutzt man da auch Grid Computing oder Cloud Computing, wie es heute häufig heißt? Das heißt also verteiltes Rechnen, dass man vielleicht sogar, Privatleuten sogar Aufgaben gibt mit ihren Rechnern. Ist ja auch schon alles passiert. Oder macht das ein Number Cruncher, so ein Blue Gene oder sowas?
Vorzugsweise, zumindest in den Projekten, in die ich involviert bin, macht das ein gegebenes Cluster bzw. ein gegebener Hochleistungsrechner oder Verbindungen davon. Also solche Sachen wie Grid Computing oder Cloud Computing könnten eine Rolle spielen, werden eventuell eine Rolle spielen, wenn sozusagen die technischen Gegebenheiten dafür den Stand erreicht haben, dass Leute in der numerischen Simulationsgemeinde ja merken, dass sie damit meinetwegen schneller bzw. billiger zu ihren Antworten kommen. Am Ende ist das Ziel, eine Antwort zu erhalten und das in kürzester Zeit und mit geringsten Kosten.
Herr Professor Norman, was Sie uns erzählt haben, ist alles doch sehr schwierig und komplex. Können Sie einige Beispiele sagen, wo man denn diese Art zu rechnen heute anwendet?
Ja, es gibt Beispiele aus den unterschiedlichsten Gebieten. Also ich könnte vielleicht, was man sich relativ gut vorstellen kann, wahrscheinlich hat jeder schon mal in einem Flugzeug gesessen und alle wissen auch, dass der Treibstoffverbrauch bei Flugzeugen immer ein Problem ist, genauso bei Fahrzeugen aller Art. Was man jetzt versucht zu machen, ist zum Beispiel die Form von Flugzeugen so zu optimieren, dass der Auftrieb maximiert wird, dass man also sozusagen übersetzt so wenig wie möglich Treibstoff braucht, um das Flugzeug auf 10.000 Meter Höhe zu bringen, dort oben zu lassen und wieder runterzubringen. Und um so etwas zu machen, was man da typischerweise wiederum macht, ist ein strömungsmechanisches Problem. Man schaut sich diskrete Punkte auf der Oberfläche dieses Flugzeuges an und verschiebt die im Prinzip so, dass die, man nennt das auch Zielfunktion, also das, was man optimieren möchte, den Auftrieb in diesem Falle, dass der dann maximal wird.
Aber dieses Verschieben dieser Punkte muss man dann von Hand machen, weil da können wir nicht vorherdenken, wie man rechnen müsste, damit es auf ein Optimum hinausläuft.
Ja, da gibt's wiederum hochkomplexe numerische Verfahren, um sowas zu machen. Das sind nichtlineare Optimierungsverfahren, die einem potenziell erlauben, deterministisch sozusagen die Punkte so zu verschieben, dass man ja den Auftrieb erhöht beziehungsweise halt maximiert. Die manuell, man soll sich das nicht so vorstellen, dass sich irgendjemand hinsetzt und diese Punkte einzeln verschiebt, sondern es wird ein iterativer Algorithmus gelöst, der sozusagen die Punkte in Abhängigkeit von numerischen Informationen, mathematischen Informationen dann verschiebt.
Bringt aber uns wieder zurück auf das Problem des Handlungsreisenden. Wir werden wahrscheinlich die optimale Lösung nie finden, aber immer wieder bessere Ergebnisse erzielen.
Vollkommen richtig, genau. Es ist die optimale Lösung ist auch insofern ein Problem, als dass auf vielen Gebieten nicht wirklich definiert ist, was ist denn überhaupt die optimale Lösung. Man muss ja auch noch das richtige Modell zugrunde legen, um das dann erstmal mathematisch überhaupt behandeln zu können. Oft ist es so, dass die mathematischen Methoden für ein gegebenes Modell meinetwegen schon ziemlich ausgereizt sind. Wenn aber das Modell den realen Zusammenhang, den man betrachten will, nicht adäquat repräsentiert, dann nützt einem die beste mathematische Lösung nicht.
So, und jetzt können Sie mal mit kombinatorisch wissenschaftlich rechnen. Wir haben 13 Minuten hinter uns. Wir müssen Schluss machen, sonst quillt die Sendung über. Was mich erstaunte, ist, dass Sie den Lehrstuhl Informatik Nummer 11 in Aachen mittlerweile, oder 12?
12.
12. Als ich noch studierte, gab es ein Null oder gar nichts. Mhm. Da gab es genau keine Informatik. Vielen Dank für das Gespräch. Also es war, der Kölner würde sagen, wartet nicht all jit.
Ich bedanke mich.
Ja, schönen Tag nach Aachen.
Alles klar, danke. Tschüss.
Mein Rechner ist zu laut. Jetzt habe ich schon ein leises Netzteil drin, der ist immer noch zu laut.
Dein Rechner?
Ja, die Festplatten da drin, die rödeln wie irre.
Hast du nicht den Gummi hängen?
Ja, das bringt alles nicht so viel. Daneben steht dann noch mein Red-Eimer. Der heißt auch wirklich Eimer im Netzwerk, der Eimer. Der hat auch nochmal 4 Platten drin. Das ist auch zu laut.
Auch Rödel-Rödel.
Auch Rödel-Rödel.
Ja und, wie willst du das jetzt machen?
Ja, da gibt es eine ganz neue Meldung und das finde ich wahnsinnig gut. Aber wahrscheinlich muss ich da noch viel Geld verdienen, um mir das leisten zu können.
Oder noch länger warten.
Ja, oder noch länger warten.
Ja.
Ein SSD, also Solid-State-Disk, damit du weißt, wovon ich spreche.
Genau.
Mit 1500 Megabyte pro Sekunde kontinuierlicher Lesegeschwindigkeit. 1,5 Gigabyte, ja. Als Flashspeicher auf einer...
Also, gib mal nach, so ein normaler USB-Stick, ein schlechter, so 5 Megabyte
ja,
oder noch weniger.
Wenn, ja, ein guter vielleicht 20.
20, 25, ja. 30
ja.
Megabyte, nicht
Mega.
Gigabyte.
Und das hier sind Giga, 1,5 Giga.
Klar. Ja, das ist ja wahnsinnig schnell.
Ist es auch. Muss man
also ich rechne sowas ja immer in Loreley-Liedern. Könnte ich ja da pro Sekunde so 10 Loreley-Lieder runterholen.
Oder mehr, ja. Oder mehr. Vor allen Dingen, du würdest auch draufkriegen, denn diese Firma, die die Dinger herstellt, das ist Fusion.io, stellt diesen IO Drive Duo, ja. So heißt das Ding her. Die,
da nicht der Wozniak beteiligt da?
Ja, ganz genau. Steve Wozniak, Apple Mitbegründer, ja. Ist da Chefwissenschaftler und da kommt jetzt auch diese Innovation her. Wutz war immer so ein Typ, der gefummelt und gebastelt hat und das hört sich ganz nach ihm an. Also, die haben im Moment 160, 320 und 640 Gigabyte dieser PCI Express-Karten, wo diese IO Drive drauf ist. Und im zweiten Halbjahr soll schon die 1,28 Terabyte folgen.
Und da können wir jetzt schon einen Sarg bestellen für die Festplatte, oder?
Naja, also stell dir mal vor, wie klein dann so ein
Terabyte ist.
RAID-System plötzlich wird, wenn du da vier Laufwerke drin hast, das ist schon eine großartige Sache.
Und dann so schnell und dann Betriebssystem sofort da.
Ja, und null Geräusche. Ja.
Null Geräusche. Und
also ein Transistor macht keine Geräusche.
Runterschmeißen kann man es auch wahrscheinlich.
Ja, wichtig für manche Leute. Ja,
wenn das jetzt noch bezahlbar ist, dann haben wir es doch.
Ja, einen Preis weiß ich aber noch nicht so wirklich darüber. Schreiben 1,4 Gigabyte pro Sekunde.
Boah.
Und bis zu 186.000 Lesezugriffe
pro Sekunde.
167.000. So, und jetzt das Geile daran ist, diese Dinger kannst du auch parallel betreiben, so dass du dann also linear die Leistung steigerst auf bis zu 500.000 Zugriffe pro Sekunde mit einer Latenzzeit von 50 Mikrosekunden. Also das gefällt mir alles absolut super.
50 Mikrosekunden für ein Loreley-Lied.
Ja, das
oder so ähnlich. So.
Kannst du so schnell, dann musst du aber noch üben.
Ja.
Ja, Fehlerkorrektur und so weiter und bla bla, also all das ist natürlich dabei. Der Preis soll rund 30 Euro pro Gigabyte liegen.
Pro Giga, ein Terra sind 1000 Giga, 30.000 Dollar wahrscheinlich, US-Dollar.
Wir sind ja
kaum noch was wert.
Naja. Gut, also wie gesagt, das ist jetzt der Anfang, das wird kommen. Also die Tür ist aufgestoßen, dass wir irgendwann tatsächlich unsere Rechner auch leise kriegen.
Mhm.
Nicht nur vom Netzteil her, sondern dass auch kein Laufwerk mehr rumklackert und rödelt und rauscht. Ja, was haben wir denn sonst? Wolltest du was sagen? Das klingt das Loreley-Lied. Was mich da manchmal verwundert, da gibt es einen neuen Verbundwerkstoff auf der Basis von Polyurethan. Polyurethan. Der ist selbstheilend. Also wenn du dir irgendwo Kratzer holst an der Haut, der heilt. Und die haben jetzt sowas gemacht, dass so kleine Kratzer auf Displays
auch selbstheilend
im Sonnenlicht. Die legst du ins Sonnenlicht und dann sagen, ach, ist das schön warm hier. Und dann
verschwinden
die. Nein, die schmelzen ja nicht. Und dann verschwinden die Kratzer
wieder. Ist das so wie die Scheibe reparieren da? Ohne Ausbau?
Nee, das ist ja was anderes.
Ja, da wird ja
irgendwas reingespritzt. Ja. Die Dinger machen das ja vollkommen autark. Das heißt, alles, was so im Bereich von 10 Mikrometer liegt, das heilt eigentlich von selbst.
Heile Gänschen.
Alles wieder gut, ja.
Alles
komm,
wieder
das
gut. Wäre
das zweite Lied, was du da auf die SSDs draufbringen kannst.
Der Daumen geht nach oben.
Ja, genau.
Also heile Gänschen. Der Daumen geht nach oben.
Sehr gut. Du bist doch ein Genie.
Und Ruckezuck und Ebib.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.